Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien.
So, hier ist der 16er. Moin, liebe Freunde, zu Ausgabe Nummer 7. Eine ganz besondere, denn alle Beteiligten sind in unterschiedlichen Orten, Lokalitäten. Mein Name ist Michael Baum, ich sitze in Hamburg, gucke aus dem Fenster und es regnet. Unser Producer Flo Kaiser ist in Frankreich. Moin Flo, was treibst du da genau, wo bist du?
Moin, ja, ich bin in Reims, wie es so schön heißt, in der Champagne. Hier wird viel Champagner getrunken, deswegen bin ich aber nicht hier, aber ich bin hier wegen der Frauen-WM, weil ich hier arbeite.
Musst du unseren Leuten natürlich mal erklären, was du da genau machst, weiß ja natürlich nicht jeder.
Ich bin Kameramann hier bei den Spielen, quasi fürs Weltbild. Das, was ihr zu Hause seht, wenn ihr Spiele guckt, das produzieren wir hier sozusagen.
Ja, wir gucken natürlich alle Spiele, insbesondere Ewald Lien. Ewald Lien guckt alle Spiele der Frauenfußball-WM. Morgen, Ewald, wo erwischt
man dich? Morgen, Michael. Morgen, Flo, alles Gute wünsche ich dir da drüben in Frankreich. Ich bin in Mönchengladbach und ich gucke aus dem Fenster und hier ist eine gemischte Bewölkung, aber der blaue Himmel überwiegt. Bei uns sind auch die Stürme dran vorbeigegangen. Gestern hat es mal ein bisschen geregnet, aber in Deutschland waren ja richtig schwere Unwetter. Das ist hier eine privilegierte Zone. Insofern auch heute Morgen die Sonne scheint. Es tut mir wirklich sehr leid, Michael, für dich in Hamburg. Ja, aber das ist das Leben.
Wir haben noch dafür jetzt eine schöne Sendung vor uns. Du bist also zurück aus dem Urwald. Warst ja im Urwald, ne? Ewald? Nee, im Urwald auf Korfu. Hast du dich da gut erholt?
Im Urlaub, ja. Es war ein bisschen kurz. Es war ein bisschen kurz und ich wurde permanent auch gestört von bestimmten Leuten, die meine Meinung wissen wollten zu bestimmten Erscheinungen in der Sportwelt.
Okay.
Die wir dann auch aufgenommen haben. Aber sonst war es wunderschön, wunderschöne Landschaft, tolles Wetter. Also ich habe mich in der Zeit, wo ich da war, wirklich gut erholt.
Okay, dann lass mal zur Sache kommen mit unserer Nummer 7. Sommerpause ist ja eigentlich das Thema, aber es gibt gar keine Sommerpause, kommen wir gleich zu. In unserem kleinen, feinen Podcast heute, auch Teil 2 des Gesprächs mit Campino. Letzte Woche war ja Teil 1, ohne auf die Tonne zu hauen, auch Teil 2. Wirklich cooles Gespräch, alles über Liverpool, was ihn damit verbindet, wie es entstanden ist, was mit Fortuna Düsseldorf so passiert ist in seinem Leben. Wie ist der Song mit Jürgen Klopp nach der Champions League entstanden. All das erfahrt ihr nachher in unserem Anruf der Woche. Aber jetzt wollen wir erstmal gleich über das Fußballgeschehen sprechen, das so in der letzten Woche abgelaufen ist. Und deshalb legen wir jetzt mal los.
16 Minuten, was wirklich wichtig war.
So, liebe Freunde, hier ist der 16er. Die Saison ist vorbei, denkt man. Und dann kommt Folgendes. Nations League Halbfinale 1. Nations League Halbfinale 2, Finale Nations League zwischen Portugal und Holland, EM-Quali in Weißrussland der Herren, WM der Frauen in Frankreich, EM der U21, WM der U20 und ab dem 27.06. die Vorqualifikation für die Europa League. Und Eintracht Frankfurt ist am 25. Juli wieder am Start. Kurz zusammengefasst, Ewald, wer soll diesen Wahnsinn noch verfolgen?
Ja, es ist ungeheuerlich. Also wenn man sich das Ganze anschaut, meine Kapazität ist erschöpft, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja nun professionell beruflich mit dem Profifußball zu tun und das macht auch einen Riesenspaß, die letzte Saison mit der Champions League, mit einer höheren Spannung in der Bundesliga, mit der zweiten Liga, mit Auf- und Abstieg. Aber irgendwann muss der Mensch sich auch mal erholen. Und zwar sowohl die Zuschauer als auch die Kommentatoren und insbesondere die Spieler. Die Spieler dürfen sich sowieso nicht erholen, weil es geht ja jetzt weiter, so wie wir das sehen. Und es ist, ja, ich meine, Wie soll man das jetzt noch analysieren? Ich habe in all den Jahren immer gesagt, ich habe immer gesagt, wo soll das noch enden? Irgendwann spielen wir in Sechsergruppen, wo die ersten fünf weiterkommen, bei WMs oder bei Qualis, wo auch immer. Aber ich sage seit Jahren, dass wir unser Produkt überstrapazieren, dass wir zu viele Spiele in den Ligen, in Pokalwettbewerben, in den Europawettbewerben produzieren. Und dann wollen natürlich auch alle anderen noch ihre, also die Verbände, die Europameisterschaft, was du gerade alles erzählt hast. Und ich denke, das ist eine Wechselwirkung. Also was ist los?
Sorry, hier ist irgendeine Werbung, die hier gerade losgeht auf meinem Tablet von Swiss Life. Sie haben doch noch gar keine Werbepartner, oder? Ich leide aber nicht raus. Vielleicht werden das irgendwann Werbepartner von uns.
Genau, okay, so.
Kann weitergehen, Ewald.
Also mein Gedanke ist so ein bisschen, kann das nicht auch sein, dass wir immer noch mehr Spiele machen, wodurch auch Terminmöglichkeiten wegfallen, dass dadurch jetzt in die Sommerpausen immer noch mehr Dinge hineinfallen? Also wieso muss ich jetzt nach so einer strapaziösen Saison die Leute noch in EM-Quali-Spiele schicken? Ich meine, wir sind jetzt 2,5 Wochen. Wie lange ist die? Seit wann ist Urlaub? Das ist die anderen sind.
Ja, 3,5 Wochen, ja.
Ja, ich habe Spieler auf dem Flughafen getroffen, die auch aus Griechenland zurückgekommen sind, aus dem Urlaub. Und die anderen spielen immer noch EM-Qualifikation. Also ich glaube, das ist auch für die Zuschauer nicht mehr nachzuvollziehen.
Und das Problem ist ja, es scheint ja aber dennoch so zu sein, dass es immer noch genug Leute gibt, die da dranbleiben und die es auch noch gucken. Also ich kann auch nur für mich sprechen. Ich versuche das irgendwie, das meiste einfach auszublenden und keine Informationen mehr aufzunehmen. Weil, wie du gesagt hast, man braucht ja irgendwann mal Pause. Lass uns einmal vielleicht anfangen mit der Nations League. Also da findet dann irgendein Finale statt in Portugal. Das hat die UEFA noch ganz clever gemacht, dass sie das Endspiel dahin vergibt, wo eine der vier Nationen zu Hause ist. Also ich hätte dieses Finale gern mal in Italien gesehen, wie viel da dann gekommen wären. Hast du das sozusagen boykottiert?
Also zum Thema Nations League möchte ich nur sagen, es gibt ein paar Sachen, wo ich mich nicht mehr drüber unterhalten möchte. Und da gehört die Nations League dazu. Ich habe nichts davon geguckt. Ich habe es am Rande wahrgenommen, wenn du jetzt eben, ich habe eben noch mal nachgeguckt, wer überhaupt im Halbfinale war. Ich bin im Urlaub und das ist dann wie so ein Stich in der Magengegend, dass plötzlich, habe ich jetzt was verpasst, ist ein WM-Finale, auf einmal lese ich, dass England oder Holland, irgendeiner gewinnt gegen den anderen. Ich denke, England gegen Holland, was ist das denn? Also ich habe es nicht wahrgenommen, ich will es aber auch nicht wahrnehmen, weil ich damals schon gesagt habe, wer auf die Idee kommt, jetzt noch zusätzlich eine Nations League da einzubauen, wo man sich noch fragen muss, was soll das alles und wofür spielt das jetzt auch noch eine Rolle, damit eben noch mehr Spieler eben keinen Urlaub haben. Dem kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das muss ich ganz einfach so sagen, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Insofern habe ich das nicht nur nicht boykottiert. Zum Boykott gehört ja eine bewusste Wahrnehmung. Ich habe es gar nicht. Ich wollte es nicht mal mehr wahrnehmen. Es war mir egal. Und es ist wirklich lächerlich. Es tut mir leid.
Ich muss gestehen, ich hab zumindest bei England gegen Holland im Halbfinale, da war ich dann schon so weit, dass ich da doch wieder irgendwie angefixt war und reingeguckt habe. Was da halt wirklich frappierend war, und ich glaube, das ist dann auch eine Folge dieser Spiele. Da sind haarsträubende Fehler passiert von Leuten wie halt auch zum Beispiel von De Ligt. Und ich glaube, das hat dann einfach auch mit der Vielzahl der Spiele zu tun. Die sind einfach fertig.
Ja, das ist ja das, was ich sage. Ich meine, gerade diese tolle Mannschaft von Ajax, die haben sich alle nochmal hochgepusht und jetzt fangen sie wieder an, im Urlaub zu spielen. Also wie gesagt, ich möchte darüber eigentlich gar nichts mehr sagen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal im Zusammenhang mit der EM-Qualifikation dazu, den Leuten zu erklären, warum was das überhaupt für eine Rolle für die nächste Europameisterschaft spielt, diese ganze Nations League. Da musst du ja lesen bis zum Abwinken, damit du das auch noch verstehst. Normal könnte man ja denken, naja gut, die haben die Champions Nations League gewonnen. Jetzt sind sie ja, die ersten vier sind ja irgendwie neben die letzten. Also das kannst du besser erklären. Ich will darüber nicht reden.
Ja, komm, lass uns ein bisschen bei den Nationalmannschaften bleiben. Die deutsche Herren-Nationalmannschaft spielt heute Abend gegen Estland. Ich denke, auch ohne Joachim Löw auf der Bank haben sie sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Was ist für dich vom 2-0 gegen Weißrussland hängen geblieben? Der Auftritt von Manuel Neuer als Dribbelkönig?
Ja, es ist, ich meine, sie haben es gut gemacht, sie haben es ordentlich gemacht. Es steht ja jetzt mittlerweile eine Mannschaft auf dem Platz, mit der man sich identifizieren kann, weil eben unsere jungen, tollen Talente fast alle auf dem Platz stehen. Für mich fehlt noch irgendwo ein Kai Havertz, der eigentlich in diese Mannschaft hineingehört. Das haben sie jetzt durch ihre Dreierkette nicht gemacht. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, warum man gegen Weißrussland mit der Dreierkette spielen muss. Weil Ginter spielt fast rechts außen, Klostermann steht fast an der Eckfahne, Ginter steht fast rechts außen. Es hätte vielleicht auch gereicht, dass man zwei Leute nimmt. Das hätte Platz geschaffen für Havertz, der für mich eine der überragenden Figuren der letzten Bundesliga-Saison ist. Und der spielt jetzt nicht. Auch Werner hat nicht gespielt. Jetzt habe ich schon wieder Herrn Sorg gehört, der sagt, naja, also wir wollen auch jetzt auf die Leute setzen, die gegen Holland so gut waren und jetzt wieder gewonnen haben. Natürlich ist das nicht einfach, alle Leute unterzubringen, aber einen Kai Havertz nicht einzubauen, das ist für mich auf Sicht nicht nachzuvollziehen. Natürlich wirst du die Spieler immer mal wieder haben, aber gerade gegen diese Mannschaften jetzt hier, weiß ich nicht, warum ich da eine Dreierkette brauche. Kann natürlich Schulz und Klostermann noch offensiver spielen, mag ja sein, ich denke aber auch, dass du gerade gegen Mannschaften, die tief stehen, das haben wir jetzt auch wieder gesehen in Weißrussland, ist immer mehr Mannschaften stehen ganz, ganz tief hinten drin da haben sie zwei wunderschöne Tore erzielt durch einen kleinen Steckpass oder auch mal durch einen Querpass, wo dann der Reus reinläuft. Das funktioniert nicht immer, aber vor allen Dingen sind sie auf den Flügeln durch diese Dreierkette immer nur einfach besetzt. Weil die anderen, Sané und Reus oder Gnabry, rücken alle auch nur nach innen. Es macht manchmal auch Sinn, auf dem Flügel doppelt besetzt zu sein, dass der Schulz von hinten kommt und vor sich einen hat und mit dem zusammen etwas machen kann. Und dann kann Kai Havertz in die Mitte durchstoßen. Also das erschließt sich mir nicht immer so ganz, aber was sich mir auch nicht erschließt, ist, wenn jetzt alle sagen, ja toll, jetzt haben wir eine tolle Mannschaft auf dem Platz stehen, kein Mensch redet davon, dass diese Mannschaft schon vor 2 Jahren hätte auf dem Platz stehen können. Zumindest bei der letzten WM in Russland, denn vor 2 Jahren hat sie ja schon teilweise auf dem Platz gestanden und dann haben sie auch die, wie heißt dieser 48. Wettbewerb?
Nations League.
Confederation
Cup. Confed Cup gibt es auch
genau,
noch.
Genau. Den haben sie ja gewonnen und dann kommt die WM und da waren sie alle wieder weg. Also das erschließt sich mir nicht. Selbst Klopp hat gesagt, tolle Mannschaft, aber er sagt natürlich keinen Ton darüber, dass diese Mannschaft schon mindestens ein Jahr früher hätte auf dem Platz stehen können. Aber das gefällt mir, diese Leute da zu sehen. Taktisch kann man sich Gedanken machen und jetzt bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Darf ich einmal dazwischen gerätschen? Ich weiß nicht, was du jetzt fragen wolltest, Bonny, aber oder ob ihr noch bei der Taktik bleiben wolltet. Mich hätte nur mal interessiert, ob Ewald das schon mal gehabt hat in seiner Karriere, dass er nicht als Trainer auf der Bank sitzen konnte und wie diese Situation, wie man die als Trainer quasi löst oder wahrnimmt oder wie das eine Mannschaft auch blockieren könnte vielleicht oder nicht oder spielt das gar keine Rolle?
Ja, wenn es gar keine Rolle spielt, dann solltest du den Verein wechseln. Ja, nein, aber das ist nun mal so. Also so und so rum. Ich bin sowohl in der Situation gewesen, dass ich krank war bei bestimmten Spielen. Einmal bin ich sogar angereist und habe da mit Fieber rumgesessen, was auch keinen Sinn macht. weil du in der ganzen Vorbereitung dann auch nicht dabei bist. Das ist dann besprochen, das ist trainiert. Aber wenn du am Spieltag dann krank bist, die Besprechung, die Leute wissen dann sowieso, was sie machen müssen. Also in der Situation bin ich gewesen. Das ist nicht angenehm, aber dann gibt es eben ein funktionierendes Team. Du kannst ja jetzt nicht, du musst die Besprechung alleine machen, du musst sie, der Sorg macht die Besprechung dann alleine. Das ist sicherlich alles vorbesprochen, aber letztlich steht er da mit seiner Persönlichkeit und mit seinem Team. Das geht ja gar nicht anders, auch wenn Sachen vorbesprochen sind, aber die Wirkung, die du auf die Mannschaft dann, ja, die das Ganze für die Mannschaft hat, hängt davon ab, wie du auftrittst als derjenige, der dort jetzt die Aufgabe übernimmt. Und ich bin auch in einer anderen Situation gewesen, dass ich dann, ich war ja auch mal 2 Jahre Co-Trainer beim Jupp Heynckes und da sind wir nach Real Madrid zum Beispiel, sind wir nach Real Madrid gefahren und Jupp war krank und ist zu Hause geblieben und 3 Tage später waren wir in Malaga und haben dann ein Pokalspiel gehabt. Das musste ich dann auch alleine machen, habe dann in der Pressekonferenz erzählt, ja, und dieser spielen wir gegen Vélez Mostar, obwohl wir in Malaga gespielt haben. Keine Ahnung.
Da war es dann auch vorbei mit dem Cheftrainerjob in Spanien, ne?
Ja, genau, da haben sie alle totgelacht. Und in Madrid haben wir irgendwie 2-1 oder 2-0 verloren. Aber ja, also es ist, man muss das nicht so hochhängen, weil ich denke, dass wenn funktionierende Trainerteams da sind, dann klappt das schon. Das war ja auch in Ordnung. Und das war auch nicht so einfach gegen Weißrussland sich durchzusetzen, obwohl mir da schon das ein oder andere taktische Mittel gefehlt hat. Denn es gibt ja auch Möglichkeiten, gegen eine ganz tiefstehende Mannschaft mal etwas Überraschendes zu machen. Da haben sie sehr viel hin und her gespielt. So ein Diagonalball hinter die Abwehr auf einen hineinstartenden Außenstürmer, so wie Dortmund das vor ein paar Jahren oft praktiziert hat, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Dadurch sind weniger Torschancen entstanden, wo dann plötzlich am zweiten Pfosten, also du spielst den Diagonal rüber und einer spielt hier direkt quer zum zweiten Pfosten, so wie Marco Reus in Dortmund oder Aubameyang oft die Tore erzielt haben. Dieses Mittel hat mir so ein bisschen gefehlt und Ginter war fast rechts außen, aber ob das bei Jogi Löw jetzt anders gewesen wäre, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber gut.
Glaubst du, dass die den Havertz noch so bewusst ein bisschen, ich will nicht sagen verstecken, aber noch zurückhalten? Will man den anderen da noch auch ein bisschen mehr Platz geben? Weil du hast ja völlig recht, nach der Saison, die Havertz gespielt hat, wenn dann Gegner wie Weißrussland und heute Estland kommen, dann müsste der doch eigentlich sogar starten, oder?
Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt natürlich auch nicht dabei. Keine Ahnung, vielleicht fühlt er sich auch gar nicht so wohl. Vielleicht ist er auch im Loch. Ich denke, er ist beim Training nicht dabei. Ja. Ein Havertz in Top-Verfassung gehört in die Nationalmannschaft, aus meiner Sicht. Weil ich stricke nicht, ich habe als Trainer, kann ich nicht sagen, das ist mein System, da spiele ich, sondern ich muss die besten Spieler, die es gibt in einem Land, nehmen und dafür die passende Grundformation wählen. Also ich kann ja nicht sagen, nee, der passt jetzt nicht ins System. Also wenn der nicht ins System passt, dann ist das System, dann passt das System nicht zur Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht dabei. Ich würde mich freuen, aber das ist ja sowieso, irgendwann wird das passieren, dass der Havertz ein fester Bestandteil dieser Mannschaft wird. Und es ist ja auch richtig, dass die Leute nach innen ziehen, gerade wenn... werde ich gleich mal bei der Frauen-WM was dazu sagen, da ist das gleiche Phänomen. Wenn eine Mannschaft tief hinten drin steht, dann musst du mindestens einen zweiten zentralen Stürmer haben. Und das werden dann hier bei uns halt die Außenstürmer. Also da kann ich auch gleich einen zweiten Stürmer dahinstellen. Oder Havertz dahinstellen, der eben diesen Weg vorne immer reinmacht. Das ist ja seine Stärke. Er kommt im Mittelfeld, kann einen ausspielen, spielt einen Steckpass oder der Ball geht nach außen, der Ball kommt wieder rein und er steht dort und macht seine Tore. Das macht er überragend. Aber das wird schon werden. Irgendwann wird er spielen und dann wird es laufen.
Wenn du es schon ansprichst, dann lass uns gleich loslegen mit der Frauen-WM. Was verfolgst du, wie verfolgst du es, was hast du beim eher quälenden 1-0 gegen China rausgefiltert an Erkenntnissen?
Ja, ich war enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich war enttäuscht über die Leistung der unserer Frauennationalmannschaft. Ich verfolge das seit langen Jahren und habe dort, ja, die waren völlig zu Recht über lange Jahre führend im Frauenfußball, fußballerisch und athletisch. Natürlich kann man nicht permanent erwarten, dass du immer eine goldene Generation hast und dass du schon wieder da stehst, wo man gerne sein möchte. Aber und es hat natürlich jetzt auch im letzten Jahr mit der Steffi Jones, mit Horst Rubisch und jetzt mit Martina Voss Tecklenburg schon drei Trainer gegeben. Ja. Ob das so glücklich war, das jetzt nochmal zu verändern. Die Martina ist jetzt ein paar Spiele, vier Spiele da. Ob man den Horst Rubisch das nicht hätte zumindest bei der WM machen lassen sollen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist jetzt eine völlig neue Mannschaft auf dem Platz. Ganz junge Spielerinnen, teilweise, die, so wie die Almut Schuld, die Torfrau das gesagt hat, die ganze Abwehr, die Viererkette, die jetzt gespielt hat, plus inklusive ihr selbst, machen die erste WM, das erste große Turnier im Grunde genommen. Gut, ich weiß nicht, ob sie bei den Olympischen Spielen waren sie schon dabei, letzte EM weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist die erste WM, das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube auch, dass es dort Mannschaften gibt, die im Moment, wo unsere sich wahrscheinlich in dieser Formation, wenn sie jetzt nicht viel mehr Selbstvertrauen noch bekommen, die Zähne ausbeißen werden. Die USA ist eine ganz andere, ein anderes Kaliber. England, Spanien hat mich überzeugt.
Na, Spanien wird man am Mittwoch ja sehen dann, ne?
Ja, das wird eine ganz schwere Auseinandersetzung. Und viele Mannschaften kopieren auch das, was die Herren vormachen seit langen Jahren. Dieses ultra-defensive Verhalten. Ich habe jetzt gestern gesehen, man kann ja nicht alles sehen und alles schaue ich mir auch nicht an. Wird ja auch nicht alles live übertragen. Aber gestern habe ich gesehen, Japan, die ja WM-Zweiter zuletzt waren, gegen Argentinien. Und Argentinien, krasser Außenseiter. Der Reporter hat fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, der Herr Schmelzer von der ARD, dass Japan so wenig zeigt. Argentinien ist, was weiß ich, unter ferner Liefen in der Weltrangliste, aber die stehen da mit 10 Feldspielerinnen auf dem Platz, die alle größer sind als die Japanerinnen, genauso schnell, wenn nicht schneller und vor allen Dingen körperlich robuster. Die stehen hinten drin, haben vorne zwei, drei Leute, die richtig gut kontern können und schwer vom Ball zu trennen sind und sind leidenschaftlich in jeden Zweikampf geflogen und sind zu alles kommt größer als die Japanerin. Und die haben gekämpft, gemacht, getan. Und dann hat er und dann denkt jeder, die müsste alles 3 Minuten eine große Torschance erspielen. Verteidigen, wenn du topfit bist und bist körperlich gut, das gilt für Frauen- und Männerfußball gleichsam, dann kann man jeden Gegner davon abhalten, Tore zu schießen, wenn ich selbst nicht groß daran interessiert bin, Fußball zu spielen. So, also und die Einzige, die das gleich erkannt hat, war die Mia Künzer, die im Studio saß und dann zum Klaus Dufen gesagt hat, naja, wir müssen aber auch mal berücksichtigen, dass das Argentinien das sehr, sehr gut gemacht hat. Ich hätte mal die deutsche Mannschaft gesehen, die gegen diese Gauchos sich da hätte durchsetzen müssen. Das war, und gegen die Chinesinnen war es ja auch nicht einfach, weil die auch getreten haben nach allem, was sich bewegt hat.
Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Also die sind nicht gerade geschützt worden, ne, von den Schiedsrichtern.
Nein, das muss man wirklich sagen. Also das hat es früher nicht gegeben, muss ich ehrlich sagen. Beim Frauenfußball, das war etwas Wohltuendes, das immer zu sehen, dass dort fair ein schöner Kombinationsfußball gespielt wurde. Jetzt geht's richtig zur Sache. Früher war das fast wie Basketball. Das war vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Aber man muss, also was ich von China gesehen habe, teilweise auch von Argentinien, aber vor allem von China, das war nicht in Ordnung. Die treten, die hauen voll dazwischen. Das interessiert die nicht groß. Und es hätten wirklich einige schwere Verletzungen passieren können. Und unter Umständen fällt die Jennifer Marossan, die ja bei Olympique Lyon eine Top-Rolle spielt und so ein bisschen Spielerin da in Frankreich gewählt wurde, mit ihren technischen Qualitäten, dass die gegen Spanien nicht spielen kann. Also das darf eigentlich, sowas darf nicht sein. Aber wie gesagt, ich war nicht, die Leistung unserer Mannschaft hat mich jetzt nicht überzeugt. Da habe ich schon wesentlich bessere Spiele gesehen, aber vielleicht müssen diese jungen Spielerinnen sich erstmal reinfinden, Selbstvertrauen sammeln auf dieser Bühne, sich präsentieren. Da hat mir ein bisschen Handlungsschnelligkeit gefehlt, auch Antizipation. Oftmals haben sie den Ball im Mittelfeld, selbst im eigenen 16er, angenommen und haben gar nicht gemerkt, dass ihnen schon jemand auf dem im Rücken, ja, im Nacken sitzt und ihnen dann den Ball vom Fuß nimmt. Dadurch hätten sie fast das Spiel, vielleicht sogar ein, zwei Gegentore bekommen können. Und natürlich die individuelle Qualität, das sieht man. Das fehlt so ein bisschen, auch bei den Japanerinnen. Du musst gerade gegen diese tiefstehenden Mannschaften, brauchst du Spielerinnen und Spieler, die sich durchsetzen können, die mal im 1 gegen 1 vorbeikommen und dann den Unterschied machen. Sonst bist du darauf angewiesen, so wie unsere das jetzt gegen Weißrussland gemacht haben, die Männer. Dieser wunderschöne Pass vom Ginter, den jemand durchlässt und Reus läuft rein. Also solche Sachen, darauf bist du dann angewiesen, wenn du nicht über die individuelle Qualität verfügst und oder auch den Mut hast, dich da mal durchzusetzen. Und da glaube ich, dazu brauchst du auch eine gewisse Schnelligkeit. Das geht manchen Spielerinnen bei uns ein bisschen ab, Technik und Schnelligkeit, um da wirklich durchzukommen. Südafrika zum Beispiel, die gegen Spanien in Führung gehen, durch eine superschnelle Spielerin. Die war die Linksaußen von Südafrika macht Riesenläufe und hat Spanien komplett durcheinander gemacht und schießt dann ein Glückstor irgendwie in den Winkel. Und danach hat die Trainerin die in die Mitte gestellt. Die ist die gesamte zweite Halbzeit, hat die den Ball nicht mehr berührt. Ich habe gedacht, was macht die denn jetzt? Was ist das jetzt für ein Spielzug? Das ist aber das zeigt, das ist die Unerfahrenheit. Die schießt einmal aufs Tor, dann stellt die Trainerin sie auf die Mittelstürmerposition. Die ist gar nicht mehr am Ball gewesen. Weil Südafrika natürlich durch den immensen Druck der Spanierinnen gar nicht mehr zum Fußballspielen gekommen sind. Aber außen kannst du immer noch jemanden anspielen. Ne?
Sag mal, wir haben ja eigentlich mal gesagt, wir wollen den 16er machen. Ne? Das haben wir heute mal komplett links liegen lassen. Aber egal, ist ja Sommerpause. Also das Wichtige in 16 Minuten, das hat heute nicht ganz geklappt. Lass uns zum Schluss noch mal kurz über das sprechen, was eigentlich in der Sommerpause immer los ist. Nicht diese ganzen Wettbewerbe, sondern wenn nicht WM oder EM ist, sondern Transfers ist das Thema eigentlich. Transfers. Ja. Jovic zu Real Madrid, das ist schon mal fix. Meldet sich auch der ein oder andere zu Wort, der sagt, das ist zu früh. Ich glaube, da gibt es aber keinen zu früh, oder? Wenn du das Angebot von Real Madrid bekommst.
Ja, es ist, das ist schwer zu sagen. Also der aus der Sicht von Jovic musst du den Moment eigentlich nutzen. Er war einer der besten Stürmer in Europa im letzten Jahr, in der Euroleague, in der Bundesliga. Das war schon überragend, was er da geleistet hat. Und das kann auch nächstes Jahr wieder anders sein. Also das kann ich verstehen, dass man da nicht sagt, naja, ich bin noch ein bisschen jung, okay. Entschuldigung. Natürlich kann man sagen, ich bin noch ein bisschen jung, ich warte noch 2-3 Jahre, es kann aber auch mal sein, dass so ein Angebot nie wieder kommt. Ja. Und dass du auch unter Umständen nicht mehr diese glückliche Situation hast, in so einer Top-Mannschaft zu spielen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Frankfurt hatte in dieser Saison eine Traummannschaft zusammengestellt von wirklichen Top-Leuten, was sie in Frankfurt da gemacht haben, um Freddy Bobic herum, die Art, die Mannschaft zusammenzustellen, das ist aller Ehren wert. Aber wir sehen ja jetzt, was passiert. Wenn Jovic sagt, ich bleibe jetzt noch ein Jahr, ist er vielleicht der Einzige, der noch bleibt. Also es kann, also wie gesagt, das muss nicht sein, aber wenn du, das war eine Traummannschaft, wo wichtige Bestandteile auch wegbrechen können, weil sie andere Angebote bekommen, weil Frankfurt dann sagt, wir können sie nicht halten, wir wollen sie nicht halten, wie auch immer. Und das wieder hinzubekommen, das ist, steht in den Sternen, ob man das jedes Mal wieder hinbekommt und vor allen Dingen innerhalb von einem Jahr. Vielleicht brauchst du mal wieder ein Jahr dazwischen, um dann wieder eine gute Mannschaft hinzustellen. Also insofern kann ich das verstehen, dass er die Gunst der Stunde nutzen möchte.
Ja, also was man hört oder was ich gehört habe, ist so relativ fix ist, dass Rebic auf jeden Fall auch gehen wird, wohin auch immer der Weg führt. Also gibt wohl schon Interessenten, große Clubs wie Atletico oder Inter. Da wird ganz klar in Frankfurt damit gerechnet, dass der auch weg ist. Bei Alea muss man mal abwarten. muss so ein Bobic dann nicht irgendwann auch mal verzweifelt in seinem Kämmerlein sitzen und denken, was soll ich jetzt wieder machen? Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das so nochmal wieder hinkriegst?
Ja, ist schwer zu sagen. Also Rebic war ja vorher schon da. Vielleicht haben sie auch schon den einen oder anderen in der Hinterhand. Also gerade für diese Fälle ist es wichtig, dass du vorausschauend verpflichtest. Nehmen wir mal Dortmund zum Beispiel, den Sanchez, der in diesem Jahr wie Phönix aus der Asche plötzlich da stand bei Lucien. Der war aber letzte Saison auch schon da und hat ein Jahr gebraucht, um sich heranzupirschen. Hoffenheim hat jetzt, wie heißt der junge Bursche, der wenig zum Einsatz gekommen ist.
Bryce oder was? Der ist ja nur Leihgabe, oder wie meinst du?
Nein. Bei Hoffenheim läuft einer rum, der auch super schnell ist und ein ähnlicher Typ wie Sanchez. Und der relativ.
Mach mal selten, weiter. Ich komme gleich drauf.
Der relativ selten eingesetzt wurde. Also eine ähnliche Situation, der im nächsten Jahr dann vielleicht auch da stehen könnte. Das heißt, es ist immer sinnvoll, dass man schon mal jüngere Leute ein Jahr oder zwei Jahre vorher hat, um sie aufzubauen, um in dem Moment, wo solche gestandenen Leute wegbrechen, dann die Alternativen zu haben. Natürlich musst du auch über Transfers dann wieder jemanden dazu holen, aber da haben sie offensichtlich den Markt sehr gut im Blick. Sonst würden ihnen nicht solche guten Transfers gelingen. Das sind nicht die einzigen Spieler. Es gibt viele gute Spieler und nicht alle können direkt nach England gehen. Und es gibt eben auch noch die Auswirkungen, die ein gutes Trainerteam hat und auch ein gutes Managementteam, die ja auch in der Lage sein müssen, mit Spielern entsprechend umzugehen. Das spielt auch eine große Rolle. Das Talent von Spielern ist eine Sache, aber du musst auch in ein Ambiente hineinkommen, wo du es mit Profis zu tun hast, was den Umgang mit diesen Spielern angeht. Und wo du es mit absoluten Top-Leuten und empathischen und qualitativ Top-Leuten im Trainerteam zu tun hast, die in der Lage sind, diese Spieler besser zu machen. Dieses ganze Ambiente, was in Frankfurt da geschaffen wurde, führt auch dazu, dass Spieler, die woanders vielleicht zwar gut waren, aber noch nicht den nächsten Schritt gemacht haben, eben diese Rolle gespielt haben. Insofern traue ich das Frankfurt auch zu, wieder gute Leute dazu zu holen und über ihr Ambiente, über ihre Mitmenschlichkeit und über die Kompetenz, die sie haben, diese Leute auch wieder ranzuführen.
Okay, ich habe nochmal nachgeguckt. Also das mit dem Hoffenheimer erschließt sich mir nicht außer Nelson. Es gibt noch in der Offensive
Nelson.
Ja, genau. Der ist aber nur ausgeliehen von Arsenal, keine Ahnung, ob der nochmal bleiben kann. Egal, das werden wir verfolgen. Ansonsten scheint der Transfermarkt in diesem Sommer schon durchzudrehen. Hazard, Real, Eriksen, Griezmann, Sané, die Summen werden explodieren und das wird dann ja auch mal so ein Dominoeffekt. Also es wird vermutlich lustig bis 31.08., glaube ich, ist Deadline. Was kriegst du davon schon mal so auch bei St. Pauli mit? Sind die auch schon ordentlich am Rühren?
Ja, wir haben so ein bisschen das Problem, dass die vorherige sportliche Leitung sehr, sehr viele Verträge schon verlängert hat, was am Anfang ja kritisch beäugt wurde. Es wird nichts verlängert und jetzt haben sie so viele verlängert, dass der Spielraum nicht mehr ganz so groß ist. Und man, wenn man Veränderungen im Kader vornehmen möchte kein finanzielles Verbandsspiel betreiben will, dann natürlich sich auch erstmal von Spielern trennen muss. Also das ist auf einem guten Weg sicherlich, aber es ist nicht ganz so einfach, weil eben sehr viele Spieler unter Vertrag stehen. Das ist eine Daueraufgabe, also einen Kader in jeder Mannschaft, in jedem Verein langfristig gut zusammenzustellen. Die Mischung muss stimmen, du musst ein paar erfahrene Spieler dabei haben. Ich glaube, dass das eine ganz verantwortungsvolle, große Aufgabe in jeder Mannschaft, in jedem Verein ist. Du kannst nicht nur Himmelsstürmer holen, weil der Druck dann auf sie zu groß ist. Du musst ein Gerüst haben. Du musst auch immer mal 3, 4, 5 Leute haben, die über längere Zeit da sind. Und dabei macht es auch Sinn, wenn der ein oder andere Erfahrene dabei ist, der auch Führungsspieler sein kann, der für eine gute Atmosphäre sorgen kann. Du musst einige Talente aus dem eigenen Lager haben, was eben auch wichtig ist für die Identifikation des Publikums. Du musst aber auch ein paar Himmelsstürmer haben, die nicht auf den Bäumen wachsen, die du dir aus den vielen Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, aber auch in anderen Ländern dazu holen kannst. Und dann musst du mit ihnen umgehen können. Also das hat mir im letzten Jahr viel Freude gemacht, jetzt generell in der ersten Liga, auch in der zweiten Liga. Ich habe viele Spieler gesehen, die für eine Überraschung gesorgt haben, die Qualität des Spiels auf ein anderes Niveau gebracht haben. Spieler mit einer hohen individuellen Qualität, mit einer großen Schnelligkeit, auch mit einer großen Handlungsschnelligkeit. Das hat mir viel Freude gemacht, weil das macht für mich den Fußball aus. Und da müssen wir auch in unserer Ausbildung jetzt bei uns selbst in Deutschland natürlich entsprechend daran arbeiten, dass wir viel mehr noch von diesen Unterschiedsspielern ausbilden, mit Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten, damit wir auch in unserem Fußball weiterkommen.
Okay. Dann war das der 16er für heute.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
So, jetzt der Anruf der Woche bei Campino. Letzte Woche haben wir schon über alle Facetten des Champions League-Finals mit Campino gesprochen. Und in Part 2 geht es so ein bisschen um seine persönliche Entwicklung. Als erstes habe ich ihn mal gefragt, wie seine Liebe zum FC Liverpool entstanden ist.
Für mich, ja, wie soll ich das sagen? Für mich war das als Junge, der nirgendwo richtig sich zugehörig gefühlt hat, war das so eine Chance, ein etwas zu haben, was einfach meins ist. Also ich lebte ja in Deutschland seit meiner Geburt und habe aber Geschwister, die in England zur Welt gekommen sind. Meine Mutter ist Engländerin gewesen und so, wurde viel Englisch gesprochen im Haus. Und ich habe da so eine etwas übertriebene Sehnsucht entwickelt, wie man das vielleicht hier auch kennt von Familien, die in Deutschland leben, vielleicht mit einem Hintergrund in Italien, Spanien oder der Türkei oder Griechenland, die dann auch unheimlich patriotisch teilweise sogar mehr als die Menschen, die im Ursprungsland leben. Das sind Sehnsüchte, die so stark sind, dass man auch dem eigenen Land gegenüber ein bisschen unkritisch ist vielleicht. Ja. Und so war das bei mir. Ich habe dieses England-Gefühl ausgelebt, indem ich halt Fan der englischen Mannschaft war, viel gelitten gegen Deutschland und so. Aber dieser FC Liverpool hat mir als 10-Jähriger alles zurückgegeben. Ich habe ja jedes große Europapokalfinale bewusst erlebt. Ich habe die Spiele gegen Gladbach erlebt und durfte Liverpool, als ich 12 oder 13 war, das erste Mal dann live sehen, weil Gladbach ja damals kein großes Stadion hatte. Die mussten die Heimspiele immer in Düsseldorf austragen vom Europapokal. Und da war dann der FC Liverpool plötzlich da. Und so stand ich dann da im Düsseldorfer Rheinstadion und konnte meine Helden das erste Mal aus der Nähe sehen. Und das war es dann für mich sowieso völlig. Also ja, auch da erinnere ich mich an die Straßenbahnfahrt zum Stadion. Und ich erinnere mich, dass die ganze Bahn voll war mit Liverpool-Fans. Und die waren schon damals unheimlich nett und locker und haben mir überhaupt kein blödes Gefühl gegeben, sondern haben mich nach der Altstadt gefragt, haben Witze gemacht und waren einfach gut drauf. Und das war dann, wenn man sowas dann erlebt, dann ist man als Kind so weggehauen und beeindruckt, das ändert sich dann nicht mehr.
Frühjahr 1978 in Düsseldorf, 2-1 gewonnen, ich war dabei. Und dann in Liverpool 0-3 untergegangen. Ray Kennedy und so weiter, Steve Highway, die haben uns dann weggeschossen.
Aber da habe ich dich dann auch sozusagen gesehen. Bei dem 78er-Spiel.
Aber wie bist du an Informationen gekommen als Kind? Also es gab ja im Grunde nichts. Also YouTube war weit weg.
Es gab jeden Sonntag in der Sportreportage Sport aus aller Welt. Und da wurden dann immer 20 Sekunden Fußball gezeigt und dann kurz, Liverpool Ipswich Town 2-0 oder so ein Blödsinn. Das war eine Information. Dann hatten wir, meine Mutter hatte eine englische Wochenzeitung, den Observer. Der hat einen guten Sportbericht gehabt, wo man alles lesen konnte und die Tabelle immer. Und dann haben wir ja BSDS gehabt, also den Sender für die britischen Soldaten hier im Rheinland. Die haben jeden Samstag die Liga übertragen. Und das habe ich mir immer alles auf dem Radio angehört. Also ich kannte die englische Liga aus dem Radio.
Was war dein erstes Spiel
in Anfield. Also bei mir war es so, ich kann mich erinnern, das war, ich glaube, 99 gegen United. Und was ich nie vergessen werde, war dieser Lärm direkt nach Anpfiff. Also der Anpfiff kommt dann dieser Roar. Hast du eine ähnliche Erinnerung?
Ja, ich war das erste Mal dort, als ich sehr, sehr spät eigentlich, mit den Toten Hosen schon auf Tournee, Anfang der 90er. Und wir hatten einen Off-Tag und ich wollte unbedingt jetzt mal zur Anfield Road zu einem Spiel, weil ich war in Liverpool schon öfter so, aber da hat es nie ein Spiel gegeben und ich habe immer nur das Stadion von außen bewundert. Und dann sind wir zu diesem Spiel gefahren und leider in den Stau geraten und wir kamen an in der 60. Spielminute und wollten uns ein Ticket kaufen an der Ticketbox. Und dann sagte die Verkäuferin nur, well, you're pretty late, you boys. Und dann ist die aus der Kabine gekommen. Die wollte kein Geld für Tickets, hat uns Tickets gegeben und hat uns selber noch zu dem Platz geführt. Ja, das war auch schon damals so ein Ding. Also, dass so ein Verein, der wirklich groß ist, von dem du so nur Business erwartest oder irgendwie ein komplettes Desinteresse, dass da so Menschen rumlaufen, die einem das Gefühl geben, dass du eigentlich bei so einem ganz kleinen Verein gerade zu Gast bist. Das ist sensationell. Ja, und dann war es ein 4-0 übrigens noch.
Aha, weißt du noch gegen wen?
Ich glaube, es war Wimbledon oder so. Ich weiß nicht, so ganz schrecklich.
Okay. Und kannst du dich noch...
Aber für mich war es ein guter Moment.
Kannst du dich erinnern, wie du die letzte Meisterschaft wahrgenommen hast? Das ist ja auch schon ein kleines bisschen her, so bummelig 29 Jahre.
Ja, das war für mich nicht so spektakulär, weil man war das ja gewohnt. Das hat ja niemand gedacht, dass das die letzte Meisterschaft ist. Deshalb war das jetzt für mich überhaupt nichts Markantes oder so. Liverpool hat halt wirklich das Pech, ist halt Schicksal, aber nach der Katastrophe von Heysel, da hatten die mit dem Kenny Dalglish ein ausgezeichnetes Team, was sie aber international nie beweisen konnten. Und dann ist es für einen Verein sehr, sehr schwer, über 5, 6 Jahre, ich glaube Liverpool war 7 Jahre nicht dabei, da Spieler zu halten, denn die wollen ja alle irgendwo international Gas geben. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr lange gedauert, das zu kompensieren. Ich bin mir sicher, wenn es diese Katastrophe damals nicht gegeben hätte, dann wäre Liverpool heute hinter Madrid der insgesamt historisch gesehen zweiterfolgreichste Verein. Also das, auch dieses damalige Unglücksspiel, das wollen wir ja jetzt nicht wieder alles rausholen, das wäre alles anders gelaufen, wenn diese Katastrophe nicht geschehen wäre. Die Spieler wussten ja vor Anpfiff, dass da draußen Menschen gestorben waren. Dass unter solchen Bedingungen ein Endspiel stattfindet, das ist skandalös gewesen. Und ich gebe auch zu, dass ich nach diesem Heysel-Stadion-Geschehnis bestimmt für 5, 6 Jahre kein professionelles Fußballspiel mehr wirklich angeguckt habe. Da war bei mir ein Stecker gezogen und mich hat das alles sehr, sehr lange wenig interessiert, weil ich verbittert war, dass man Business as usual gemacht hat, dass Turin da zum Pokalsieger erklärt wurde, bla bla bla, dass man nicht einmal gesagt hat, also um den Toten ein Denkmal zu setzen, setzen wir das dieses Jahr aus. Das war nicht möglich. Da kann man die Schwerfälligkeit oder einfach die Gier der Hauptverantwortlichen sehen. Und das hat mich damals so angekotzt, dass ich da irgendwo einen Blackout hatte für längere Zeit. Und ich bin erst zum Fußball zurück, wieder auf Tour mit den Toten Hosen, wir hören Radio und Düsseldorf verliert zu Hause gegen Union Solingen 1-0. Und da habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns da, wir können nicht ein Club sein, eine Band sein aus so einer Stadt. Wir müssen unserem Verein helfen. Und so bin ich über Fortuna eigentlich wieder in diese Sache mehr reingetaucht und habe mich dann auch mehr um Liverpool gekümmert und bin dann irgendwie zurück in alte Leidenschaft geraten. Aber ich hatte nach der Heysel-Stadion-Geschichte einen echten Riss.
Verständlich. Und Düsseldorf müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen besprechen. Da gibt es dann auch diverse Geschichten. Wie war das zum Beispiel mit der Spende, die dann zum Kauf von Bafo führte? Wie war das ganz genau?
Ja, das war so eine Frühaktion. Genau, ich glaube, das war unsere erste Aktion nach dieser schlimmen Niederlage gegen Union Solingen, dass wir gesagt haben, wir kaufen denen jetzt einen Spieler. Und dann haben wir pro
Ticket in der Saison, also jedes Ticket, was verkauft wurde, hatte eine Fortuna-Mark dabei. Also das hat einen Riesenspaß gemacht, sich in den anderen Städten zu bedanken für die Spende an Fortuna. Also nehmen wir mal an, in Köln zu rufen. Vielen Dank für eure Fortuna-Mark. Das hat immer ein tolles Five-Konzert gegeben. Ne? Ja, und dann, also dann wurde davon Anthony Buffo finanziert und auch noch Oliver Gentsch hieß der, glaube ich, also auch noch ein Nachwuchsspieler, der nie den Durchbruch geschafft hat. Und mit Buffo ging es ja noch erfolgreich weiter. Der wurde wiederverkauft. Wir haben dann sozusagen das der Fortuna komplett überlassen. Dann kam es ja ein paar Jahre später dann nochmal zum richtigen Zusammenbruch eigentlich, wo wir in die vierte Liga reingerasselt sind und der Verein de facto Konkurs war und kein Sponsor, dem hier in der Stadt niemand, keine Company, niemand wollte denen irgendwie noch Geld geben und so war das eine Frage von 24 Stunden. Die hatten schon die Konkurserklärung sozusagen im Briefkasten und es ging darum, 1 Million, ich glaube D-Mark waren das damals, über Nacht zu finanzieren, damit der Verein sich von diesen Schulden freikaufen konnte. Und das war das erste Mal in unserem Leben, dass wir gesagt haben, na gut, wenn niemand die Fortuna mehr sponsern will, dann lassen wir uns halt sponsern und senden das Geld direkt weiter an Fortuna. Und so kam es, dass das einzige Mal in unserer Geschichte wir wirklich einen kommerziellen Sponsor hatten, nämlich, es war glaube ich damals Diebels Alt oder so, die haben dann für 1 Million unsere Tour gesponsert sozusagen oder präsentiert und wir haben das Geld dann an Fortuna gegeben und deshalb konnte der Verein weitermachen, also sonst wird es die heute so nicht geben.
War das denn von Kindheit an auch so parallel zu Liverpool mit Fortuna bei dir?
Fortuna lief bei mir anders, also unser Gitarrist Breiti, bei dem ist das tatsächlich von Kindheit an natürlich, wie man das kennt, großer Bruder, Fortuna-Flagge. Mein Bruder Mike ist auch Hardcore-Fortuna-Fan, das weiß ich noch, wie er mit einer selbstgebastelten Flagge, so ein Besenstiel mit selbstgemaltem Fortuna-Betttuch dann zum Rheinstadion getindert ist und gegen Eintracht Braunschweig dann einen Sieg eingefahren hat. Das war mein Bruder. Aber meine Geschichte mit Fortuna Düsseldorf war anders und erstmal ganz unglücklich, weil als ich Punk war, haben mich die Fußballfans, die Deutschen, immer gejagt. Und gerade die Fortuna-Fans kamen überhaupt nicht klar mit den Düsseldorfer Punks. Und da musste man immer in Deckung gehen. Wenn die in die Straßenbahn kamen oder so, dann wurde es unangenehm. In den
80ern wahrscheinlich, ne? Anfang der 80er.
Ja, wir reden hier von Ende der 70er. Ich bin ja so rumgelaufen 1978 schon. Und 77, 78. Und da hat es richtig auf die Ohren gegeben. Und deshalb habe ich die Fortuna wegen der Fans natürlich wirklich nicht gemocht. Also ich ganz im Gegenteil. Also ich fand die voll scheiße. Und weil es einfach zu viele Ohrfeigen von denen gegeben hat. Und irgendwann war es dann wieder mal soweit. Es war Anfang der 80er. Ich komme um die Kurve, 5 Fortuna-Fans laufen auf mich zu, halten mich an. Und anstatt der üblichen Ohrfeige fangen die plötzlich an zu singen, Eisgekühlter Bamalunda. Ja, und da wusste ich, die Zeiten haben sich geändert. Und dachte, soll ich jetzt beleidigte Leberwurst sein und sagen, ihr könnt mich mal? Oder mache ich mit denen auf nett und die lassen vielleicht die nächsten Punks in Ruhe, weil sie gesehen haben, dass wir doch nicht so scheiße sind. Und so kam das dann, hat sich das dann irgendwo vermischt und diese Rivalität war dann Gott sei Dank irgendwann zu Ende. Und klar, über unser Engagement und unsere ständigen Besuche dann da, ist man richtig zusammengewachsen. Also ich bin mit Fortuna, ich empfinde das als meine Familie. Fortuna ist meine Familie und die haben unser Engagement damals auch nie vergessen. Ich habe, wie die anderen in der Band auch, wir haben jedes Jahr unseren Arbeitsausweis, wir haben keinen Sitzplatzanspruch, aber wir dürfen da immer rumlaufen und drücken uns da immer rum und genau so muss es sein, ja, dass wir sozusagen wie alle anderen Mitarbeiter sind und mit so Arbeitsausweisen da rumlaufen. Das freut mich wahnsinnig.
Das
ja.
heißt, ihr könnt euch irgendwie frei im Stadion bewegen, aber ihr könnt niemanden verjagen vom Sitzplatz.
Wir wollen keinen Sitzplatz. Wir finden das genau so richtig, ja, dass wir so Teil der Family sind und
immer, wir werden immer sozusagen, wir werden immer mit bedacht, sind immer eingeladen und so ist auch die Fortuna natürlich immer eingeladen, wenn wir hier spielen, dann sind die immer zu Gast und sind immer schöne Partyabende miteinander. Also diese Bindung zur Fortuna, die besteht und da gibt es auch gar keine Eifersucht oder keinen doofen Spruch, was Liverpool angeht oder so. Die treffen ja sowieso nicht aufeinander in absehbarer Zeit. Und wenn es so wäre, dann kann man das auch immer noch zu was Freundschaftlichem verbinden und muss in diesem Sinne keine Rivalität sein.
Du hast ja zwei Trainergötter jetzt mit Klopp und Funkel, ne?
Ja, der Funkel, das ist natürlich toll, was der hier geschaffen hat. Und also auch da, finde ich, kann man sehr gut mitfühlen für ihn als Mensch. Ja, das Ganze, sagen wir mal, das ganze Fachliche als Trainer zur Seite geschoben. Das ist einfach toll, dass so ein Mann mit so einer Gradlinigkeit und so einem Oldschool-Verhalten, dass der nochmal so einen schönen Punkt in seiner Karriere hinkriegt. Da kann man doch nur mitfühlen und sagen, großartig.
Wie hast du das im Winter empfunden? Wie hast du das im Winter empfunden, als es ja doch recht merkwürdige Entwicklungen gab?
Das war ein absolutes Kasperle-Theater der ungeschicktesten Art und Weise. Ich meine, man muss schwer aufpassen mit Stimmungen auch in der Öffentlichkeit. Es gab ja diesen Moment im Oktober, als wir, glaube ich, 8-9 Mal hintereinander verloren hatten. Da habe ich auch noch so gesagt, also Fortuna so Kopf hoch, dass wir packen das irgendwie. Und da haben die Leute milde drüber gelächelt. Da haben die gedacht, ja, jetzt haut er wieder so einen Spruch raus. Weil viele haben nicht mehr dran geglaubt. Und dann ist ja irgendwann der Knoten geplatzt mit einem Erfolg. Ich weiß nicht, ob es Hertha BSC war, so ein 4-1 oder sowas. Ne? Und dann lief es ja plötzlich. Dann haben sie gesehen, wir können gewinnen. Und in der Euphorie haben wir dann noch ein paar andere geschlagen. Und am Schluss war das einfach so toll, eine so sorglose Saison zu haben und zu sehen, wie die Mannschaft rausgeht und die reine Spielfreude hat. Und manchmal ging es halt sehr schief und dann gab es aber wieder Momente wie auf Schalke, die waren einfach für die Ewigkeit. Dass Fortuna mal auf Schalke nochmal triumphieren würde, das war einfach nur groß. Ja.
Tolle Geschichten, muss ich ehrlich sagen. Das ist alles, was du von Liverpool, von Düsseldorf erzählst, das ist wunderbar. Das sind wunderschöne Geschichten aus deiner Vita, wie du dich verbunden fühlst mit den verschiedenen Clubs und wie das gekommen ist. Auch deine Sichtweise zum Fußball generell. Also das ist ja, du redest ja fast wie ein Trainer. Das würde ich mir bei manchen Trainern wünschen. Ja.
Wahrscheinlich häng ich zu sehr mit Jürgen rum gerade. Da kommt nur noch das Zeug raus.
Das kann durchaus sein. Nein. Darf ich eine Frage nochmal zu? Ja, sag mal.
Das muss man eben sagen. Also vielen Dank, dass du das so siehst. Aber wenn ich eins verstanden habe in den letzten Jahren, dann doch die Tatsache, dass ich vom Fußball überhaupt keine Ahnung habe. Und das vor allen Dingen, dass du wirklich, du kannst ein Saisonticket haben und 10 Jahre zu deinem Verein gehen, jeden Samstag dastehen, du weißt trotzdem nicht, was los ist. Ja, weil wie könntest du darauf kommen, zu wissen, wer der Leitwolf ist, wer hinten rumstänkert und so. Da haben wir doch alle gar keine Ahnung von. Und wenn du einmal sprichst mit jemandem aus so einem Trainerteam, was die für Beobachtungen anstellen, was den Gegner angeht, wie mittlerweile die Laufwege gelesen werden, wie alles ausgewertet wird, wie viele Videos die sich angucken. Das ist unglaublich. Das ist einfach man sieht das Spiel und denkt ganz simpel, toll, es war jetzt hier kein gutes 2-0 oder es war ein wunderschönes Spiel, wie auch immer. Man macht sich keine Gedanken, was da vorher an Arbeit geleistet wird. Ja? Beispiel Messi. Da wird dann über 20 Spiele sich angeschaut. Was macht der Messi? Wann läuft er zurück? Wann ist er zu träge? Wo müssen wir hinspielen, wo er garantiert nie hinläuft, weil er keinen Bock drauf hat und so. Und auf solche Details wird er eingegangen. Und dann sind das die Anweisungen, die an die Mannschaft rausgehen. Das ist schon eine höhere Kunst. Das kriegt nicht jeder hin.
Ja, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du nicht in den Arbeitsprozess mit integriert bist. Aber deine Sichtweise, das, was du, wie du über Fußball denkst, Das ist absolut top. Ich meine, dass du nicht mitbekommen kannst, wie es in der Kabine zugeht, wie es auf dem Trainingsplatz zugeht, das ist ja ganz klar. Aber da musst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Da hast du schon wesentlich weniger, keine Ahnung, als viele andere.
Von Singen zum Beispiel.
Darf ich mal eine Frage noch stellen zu Liverpool? Wir reden ja immer viel von der Zukunft unseres Fußballs. Wie soll das weitergehen mit Investoren? 50+1 ist etwas ein großes Thema hier in Deutschland. Wie nimmst du diese Investoren und Besitzer von Liverpool wahr?
Ich glaube, dass sie bisher sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und nachdem die Vorbesitzer ja so katastrophal spekulativ mit dem Verein umgegangen sind und den auch nur benutzt haben als Geldmaschine, wo man was rausholen kann, und den fast ruiniert haben damit, ja. Da muss ich sagen, da war am Anfang eine große Angst, so wie soll das weitergehen? Und die Besitzer haben sich sehr gut verhalten. Sie haben auch immer wieder versucht, auf die Fans zu reagieren. Es gab zum Beispiel einmal vor 2-3 Jahren den Versuch, das Preissystem der Tickets umzuschichten. Ja? Also einige Tickets also vom Preis her billiger zu machen, andere zu erhöhen und so weiter. Das hat einen riesen Aufstand gegeben, Fanproteste. Da wurde sofort drauf reagiert. Da wurde nach 3 Tagen drauf reagiert. Ja, haben wir eingesehen, es war eine Idee von uns, war nicht böse gemeint. Wir wollten eben diese Billigpreise einführen, aber wir sehen, dass ihr das im Verhältnis nicht richtig findet. Und das war überraschend schnell und ruhig gelöst und es gab gar keine Chance, dass das Thema lange kochen würde. Und man sieht, glaube ich, auch daran, dass man Jürgen geholt hat, ganz entschlossen geholt hat, dass man Jürgen, glaube ich, auch in vielen Bereichen zuarbeitet, ihm die Entscheidungen überlässt, wer geholt werden soll, wer nicht. Das deutet doch alles darauf hin, dass die interessiert sind, langfristig zu entwickeln und den Verein eben nicht als reine Spekulation sehen. Und trotzdem muss ich sagen, das ist eben die Ambivalenz der ganzen Sache. Am Ende des Tages weißt du nie, wann ein Besitzer in so einer Dimension dann sagt, schön war's, ich verkaufe das jetzt ja alles. Das bleibt immer offen, dieses Risiko tragen die ganzen Clubs da drüben.
Ja. Ich glaube, selbst wenn das irgendwann so kommen sollte, der Club an sich ist ja schon in solchem Fahrwasser jetzt, dass das auch nicht sehr wahrscheinlich ist, dass sie jetzt verkaufen. Nochmal auf Klopp zurückzukommen. Wenn du sagst, du hast da schon Einblicke, wo du jetzt denkst, wow, ich weiß von Fußball gar nichts. Redet ihr ganz konkret auch über diese Sachen, wie zum Beispiel Laufwege sind, oder kommt das eher mal so am Rande?
Also das ist unterschiedlich. Also letztendlich sprechen wir über die Spiele, wenn sie gelaufen sind und so, wenn dann Entspannung ist, wenn man sich einfach noch am Abend danach gedanklich noch damit befasst, dann erklärt er viel oder erzählt viel über die Spielverläufe. Überhaupt gar nicht, wenn ein Spiel ansteht. Da würde ich nie sozusagen mit ihm da in Kommunikation stehen, was da zu tun ist oder was nicht zu tun ist. Aber natürlich gibt es solche Momente, bei denen über die Spieler geredet wird oder was die machen oder wie es denen geht. Aber letztendlich, glaube ich, bin ich auch ein gutes Ventil, um mal über andere Dinge zu reden, weil ja letztendlich 24 Stunden um die Uhr im Fußball gequatscht wird und da sind Freunde und Umfeld, glaube ich, auch ganz gut, um auch mal abzulenken und mal einfach nur albern zu sein oder über was ganz anderes zu reden. Ja, das muss ja auch mal sein. Also ich glaube, dass jeder, der unter so einer Anspannung steht, auch mal dankbar ist, mit Leuten zu reden, die also jetzt nicht unmittelbar mit dem Vereinsgeschehen zu tun haben und so. Das tut, glaube ich, gut.
Wir müssen natürlich unbedingt noch mal kurz über den Song reden. Ich habe mich nach Kiew gefragt, machen Sie das noch mal? Und dann kam ja erst mal nichts. Da habe ich gesagt, naja, haben Sie vielleicht gedacht, wenn Sie was machen, dann veröffentlichen Sie das zumindest nicht. Wie ist Sending Greetings from Madrid entstanden? Wer hat es geschrieben und wann? Auf welche Serviette?
Also, Nein, also das war uns ja allen klar, dass wir keinen Gedanken daran verschwenden, was passiert im Fall eines Sieges. Ich finde, sowas bringt Unglück. Und man darf keine Party dieser Art organisieren, bevor die Kuh nicht vom Eis ist. Und mit dem Moment des Abpfiffs haben wir oben schon alle gehangen, so eine ganze Clique von Leuten, die haben gesagt, so, jetzt ist es aber soweit. Jetzt muss aber der Partout muss her, die Antwort. Und weil dieses Spiel eben auch in Madrid war und sich das alles so schön aufs letztes Jahr bezogen hat und wir tatsächlich back-to-back, also innerhalb eines Jahres diese Sache ausgenutzt hatten, ja, und in dem alten Song ja versprochen haben, wir holen den nach Liverpool, da war ja den Cup, da war ja klar, dass wir so einen kleinen Joke noch machen mussten, aber es ist wirklich mega spontan gewesen, ja, wir haben die Zeilen in 3 Minuten hingehauen und uns da kurz in eine Ecke gestellt, in die Raucherecke da von der Party, da hat da irgendeiner mit seinem Handy draufgehauen und das war's, ja. Also nicht wirklich der Rede wert, aber ein Spaß für uns alle in dem Moment.
Naja gut, denn nicht der Rede wert ist gut. Ich gucke nachher noch mal rein, aber ich glaube, es wird der ein oder andere schon gesehen haben mittlerweile.
Ja, na klar, das ist so Dinger gehen dann immer steil. Aber ich finde, dass die Sache aus dem letzten Jahr, da konnte man sich nicht sicher sein, ob man das um die Ohren kriegt, ja, von wegen... Da verlieren die so ein Spiel gegen Real Madrid und sind nachher noch feuchtfröhlich drauf. Das wollten wir ja auf keinen Fall und das war auch nicht die Stimmung. Ja, wir waren, also niemand war trauriger, glaube ich, nach dem Spiel als Jürgen selber und die Stimmung war mehr als im Keller. Nur hat das dann plötzlich so eine Trotzreaktion gegeben. Man konnte eh nicht schlafen gehen, man brauchte einfach einen Drink, um den Frust wegzuspülen und aus dieser Laune raus, ja, haben wir dann eigentlich mit so einem Galgenhumor das da so hingelegt. Und wir waren natürlich auch alle nicht mehr nüchtern. Und in diesem Jahr war das irgendwo nett, so einen Gag zu bringen, aber ohne irgendwo gehässig zu werden oder ohne irgendwo jetzt nochmal eine Anspielung auf Ramos zu machen oder was auch immer gewesen ist. Sondern es ist einfach so gelaufen und war, glaube ich, wir haben ja damit niemanden wehgetan, hoffe ich.
Du wirst ja mitbekommen, dass jetzt natürlich schon wieder die Ambitionen der Bayern kommen, Klopp zu verpflichten. Wie verhinderst du das?
Also ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich aus meiner Sicht einfach als Fan, ich finde es fast ein bisschen realitätsfremd, das jetzt zu äußern, weil also in dieser Situation. Ich habe auch schon damals gesagt, als Jürgen zum FC Liverpool, als er da gerade ankam, wenn du jetzt zu Bayern gehen würdest, also wenn Jürgen Klopp zu Bayern gehen würde, würde er einen Schritt nach unten machen. Und da regen sich natürlich die Bayern-Fans auf und sagen, der Campino redet wie einen Unsinn daher. Was ich meine ist, dass der englische Fußball weltweit ja ganz anders wahrgenommen wird als der deutsche Fußball. Und der Konkurrenzkampf ist ja dermaßen intensiv mit diesen 6 großen Clubs mittlerweile, wo jeder jeden schlagen kann, dass sich dort zu messen, auch mit der Dichte an Qualitätstrainern und so, das ist eine völlig andere Herausforderung. Und wer den Fight mit den Besten sucht, der muss zurzeit in England sein. Und dagegen würde eine Rückkehr nach Bayern nicht gut wirken. Zunächst mal hat der FC Bayern ist in so einer unglücklichen Situation, nur glücklich sein zu können, wenn die Champions League gewinnen. Und die Meisterschaft und der Pokal gewinnen bedeuten eine Pflichtübung. Dass dem Kovac bis zum Abpfiff des Pokalspiels keine Jobgarantie ausgesprochen wurde, ich finde das tragisch. Und ich so diese Meisterschaftsfeier dann da mit 12.000 Leuten, das war eine Routineveranstaltung. Das ist doch schade für die Fans. Ich meine, eine Meisterschaft, das ist doch was ganz, ganz Tolles. Warum kann das nicht zelebriert werden, wie es sich gehört oder so? Weil der Verein einfach in der Liga für sich selber spielt. Zurzeit besser als alle deutschen Clubs, aber eben nicht ganz vorne dabei, was die europäischen Sachen angeht. Und das finde ich eine sehr unglückliche Situation. Und was willst du als Trainer eigentlich machen? Du kannst ja den Verein nicht nach oben bringen, denn der ist ja in Deutschland schon über allem. Da kannst du also nur die Pflichtsiege einfahren. Und was die Champions League angeht, bei aller Qualität, da gehört immer mal ein Riesenglück auch dazu. Und wenn du das 2-3 Mal hintereinander nicht hast, dann stehst du da, wo der FC Bayern gerade ist.
Genau so sieht's aus. Campino, tolles Gespräch. Das hatte Champions League-Niveau.
Vielen Dank.
Kann ich nicht anders sagen. Aber jetzt kommt die Sonne hier raus.
Du musst an den Strand, klar.
Ich muss in den Pool, weil ich habe nur noch 4-5 Tage hier und jetzt kommt gerade haben sich die Wolken verzogen. Wahrscheinlich auch durch dieses geniale Gespräch. Eines der schönsten, eigentlich das Schönste, was ich bisher hier im 16er geführt habe.
Mensch, freut mich. Ebald, dreh eine Runde im Pool für mich mit. Ich muss in den dunklen, stinkigen Proberaum, ins Grau des Alters.
Ich kann mich nur anschließen. Und wir sehen uns die Tage, ich kann mich nur anschließen. Das war wirklich klasse. Und ich glaube, wir haben eine Menge erfahren. Und ich denke, wir würden uns freuen, wenn wir das irgendwann nochmal wiederholen können. Und möglicherweise nicht erst nach der nächsten Meisterschaft der Reds.
Ja, doch, okay. Doch, nächstes Jahr direkt.
Okay. Also, macht's gut, ne? Gut, tschüss.
Alles ciao. Gute, Campino. Ciao.
Okay, ciao. Das war der 16er für heute. Ewald, was bleibt hängen an diesem teils verregneten, teils sonnigen Tag bei dir in Gladbach? Was machen wir die Tage?
Bei mir bleibt hängen, dass wir ein schönes Gespräch hatten und mitten im Urlaub wieder viel über Fußball gesprochen haben, aber auch über unnötige Dinge, die sich irgendwelche Herren ausgedacht haben, über die wir schon seit langem leider Gottes den Kopf schütteln. Das ist alles zu vieles Guten, muss ich sagen. Das ist leider Gottes hängen geblieben. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist für Verbände, Termine zu finden. Aber wenn ich nur die U21 zum Beispiel sehe, auch das wieder, U21, die wollen alle in ihre Bundesliga-Mannschaften reinkommen. Jetzt spielen sie in der EM. Das ist so wie eine WM letzten Endes. Dann hast du keinen Urlaub, dann hast du keine Vorbereitung, kommst mitten rein und dann sind die Plätze schon vergeben. Also das ist alles nicht so einfach, aber gut, leider Gottes bleibt das jetzt hängen, aber ich freue mich jetzt auf mein Jogging und danach auf ein gutes Frühstück und ich wünsche dir wünsche ich ein schönes Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien, wenn er überhaupt mit der Kamera dabei sein darf.
Ja, heute erstmal die USA gegen Thailand, ich glaube, das wird ein Gemetzel.
Oh, das wird ein Klassiker, würde ich sagen, oder? USA, Thailand, also.
Und morgen dann Deutschland, Spanien, ja.
Jawohl.
Und Michael, dir wünsche ich ein bisschen mehr Sonnenschein in Hamburg, damit du nicht mehr in den Sarkasmus flüchten musst, was du aufgrund des Wetters dann öfters machen musst.
Ja. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es bleibt dabei. Ihr müsst mehr teilen und abonnieren und Leuten Bescheid sagen. Wir sind schon sehr zufrieden mit der Entwicklung, aber es kann auf allen Kanälen natürlich gerne noch mehr werden. Wir werden in der Sommerpause uns, denke ich mal, regelmäßig melden. Also ihr hört von uns. Erstmal eine schöne Woche. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss zusammen.